Twitter, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell.
Liebe Leute, es ist kaum zu glauben, aber das war das erste Social Vita Jahr. Wir haben dieses Ding vor 40 Wochen, 50 Wochen aus dem Boden gestampft. Ich bin krass begeistert, wir sind krass begeistert über euer Feedback, über die ganzen Kommentare, über diese spannenden Diskussionen. Das ist echt wunderschön und mich macht das jeden Tag sehr glücklich. Deswegen, in diesem Sinne, tausend Dank. Weihnachten steht vor der Tür, die Zeit der Dankbarkeit. Und wir sind sehr froh, dass ihr am Start seid. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Das wird 2024 die letzte Folge sein. Und die nächste kommt dann in der zweiten Januarhälfte. Bleibt gesund, habt ein schönes Weihnachtsfest oder ein schönes Fest an sich. Und bis zum nächsten Jahr. Viel Spaß beim Podcast.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt gerade Hans und nicht Pascal. Und mit Hans mache ich heute auch den ersten Teil und da reden wir spannenderweise wirklich ein sehr interessantes Thema und auch eins, wo ich jetzt schon wieder was mitgenommen habe, was gelernt habe über Inspiration für E-Mail-Signaturen, für WhatsApp-Status, wann man wie available sein darf, kann, muss und wie man das explizit mit seinem Team oder mit seinen KollegInnen kommuniziert. Und im zweiten Teil sprechen wir auch mit Hans über die Social Media Trends 2025. Sehr viel auf Plattformebene, super, super spannend, richtig geile Themen und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hans, du sitzt heute neben mir und nicht Pascal, weil Pascal im Meeting ist. Deswegen machen wir heute mal den ersten Teil. Wie war deine letzte Woche?
Oh Gott, meine letzte Woche war super krass turbulent. Ich glaube, Q4 ist Q4ing. Bei ganz, ganz vielen Leuten. Also ich glaube, diese letzten 8 Wochen des Jahres oder 10 Wochen des Jahres sind wirklich für viele einfach crazy. Von Black Friday über Christmas-Angebote, alles drum und dran. Dann hat man auch noch die ganzen privaten sowie beruflichen Events, jede Weihnachtsfeier und Co. ist in oder jeder Jahresabschluss. Dann muss man aber auch schon Strategien für 25 ausarbeiten und ist da voll drin. Also ich glaube, wer in Werbung arbeitet, beziehungsweise in Social in der Zeit hat generell nicht so
voll das, ja,
die chilligste Zeit.
Richtig, voll das gute Thema, kann ich direkt dran anknüpfen. Frage, wie machst du das? Weil, also vielleicht kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich muss schon sagen, ich habe mir eigentlich letztes Jahr das Ziel gesetzt, das hört sich so bescheuert an, wieder mehr mit meinen Freunden zu machen. Aber ich habe wirklich auch Freundschaften vernachlässigt durch meinen Job.
Same.
Und ich muss sagen, im letzten Quartal des Jahres fällt es mir unglaublich schwer, da available zu sein.
Total.
Also auch einfach so to fucking show up for my friends. Total. Und ich bin irgendwie da, glaube ich, immer noch am Lernen und am Wachsen, wie ich das hinbekomme. Ja. Ich bin besser geworden im direkten Kommunizieren. Also ich habe letztens eine WhatsApp geschrieben an drei meiner wirklich längsten und besten Freundinnen, wo ich irgendwie einfach nur geschrieben habe, Leute, ich gehe unter, privat scheiße, Job, alles zu viel, ich denke an euch und ich liebe euch, sorry, ich bin gerade unavailable.
Ja,
so.
Ja, aber
was
ist
ich vor einem Jahr nicht gemacht hätte, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ja. Also so dieses direkte und ehrliche Kommunikation, aber wie machst du das? Also wie kriegst du das alles unter einen Hut und auch, also ich habe auch Freundschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich das Gefühl habe, da ist die Akzeptanz einfach nicht so 1000% da für den Job.
Ja, da gibt es unterschiedliche Levels, gebe ich dir vollkommen recht.
Wie gehst du damit um, wie machst du das?
Ich finde es ganz schwierig. Nee, wirklich, ich finde es richtig schwierig. Auch so Familie ist auch nochmal was anderes dann. Da muss man ja auch nochmal vielleicht ein bisschen noch mehr da sein. Und manchmal ist dann eben auch dieses Verständnis nicht so da, dass es halt gerade, dass da gerade viel los ist. Also ich finde, ich kann dir keine Antwort drauf geben. Weil ich bin tatsächlich, ich finde das, was du machst mit dem, du gibst eine Klarheit im Sinne von, hey, ich kann gerade nicht. Das findet bei mir nicht.
I'm dying.
Ja, nee, aber so, ich muss gerade durchziehen. Mm. Das schaffe ich in Beziehungen ganz gut. Da bin ich so, hey, diese Woche, nicht dreimal Date Night und Co. Das, ich brauche gerade Focus-Time und muss gerade mal ein bisschen mehr Gas geben und muss einfach ein paar mehr Stunden für mich sein und im Fokus sein. Das schaffe ich da ganz gut. Was ich nicht mit Freunden, ich I'm the schlechteste Person, was WhatsApp zum Beispiel angeht.
Same.
Also I don't answer. Bei mir ist auch immer so, call me. Ich bin immer so,
das ist bei mir auch so.
Ich bin lieber auf dem Gang, wenn ich gerade mal irgendwo bin,
oder?
Mal 5 Minuten anrufen, kurzes Update. Und oftmals wird dann sowieso eine Stunde draus oder so. Also so geht's mir. Oder oftmals muss ich dann noch weiter, aber dann hat man sich mal kurz gehört, als texten. Wenn ich jemanden on red lasse auf WhatsApp, das ist überhaupt nicht böse gemeint.
Same.
Aber I don't see it. Oder wenn ich es gesehen habe, ist es aus meinem Mind in der Sekunde auch direkt wieder verschwunden.
Weißt du, das ist voll cool. Das wollte ich mir jetzt mal abgucken.
Ja.
Wir machen Shoutout an Lena. Lena macht das Catering für unsere Weihnachtsfeier am Donnerstag.
Cool.
Und Lena hat einen WhatsApp-Status, den wollte ich unglaublich gerne mal kopieren. Und zwar, ich lese ihn dir vor.
Mhm.
Antworten ist mich nicht meine Stärke. Insbesondere auf Sprachnachrichten. Don't take it personal. If you need anything, give me a call.
Soll ich dir mal, was unter jeder meiner E-Mails steht, einmal vorlesen?
Ja. Leute, das sind hier richtig geile Inspos für Status. Und
in meiner Signatur steht,
ja.
My working hours may not be your working hours. Please do not feel obligated to reply outside of your normal work schedule. Also for Teams, memos will not be heard, but I will answer every call. Thank you.
Geil, genau sowas Ähnliches habe ich da auch drin stehen. Weil bist du auch so ein Kandidat, der um 2 Uhr nachts noch eine E-Mail rausballert?
100%.
Okay, ja.
Und mein erstes in jedem Onboarding von jeder Person in meinem Team oder sonst, wer mit dem ich zusammenarbeite, ist so, working hours bei mir are sometimes different. Du musst verstehen, dass ich dich nicht pressuren möchte mit einer Teams-Nachricht um 22 Uhr.
Aber das finde ich so gut, sorry, ja.
Mach gerne den Nicht-Stören-Modus rein von deinem Handy, aber ich respektiere auch, dass dich, wenn du zu mir sagst, das triggert dich, dann finden wir Wege, wie ich das umstellen kann, dass
weiß
es erst 7 Uhr abgeschickt
genau,
wird
aber,
oder so.
Würde ich gerne mit dir diskutieren. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Das ist ein voll spannendes Thema und glaube ich auch super die Inspiration, weil ich glaube nicht, dass wir die einzigen zwei sind, die damit strugglen.
Nee.
Weil ich im Endeffekt inzwischen der Meinung bin, ey, wenn dich das triggert, dass du Nachrichten, du kannst, alle Tools haben eine Funktion, sich ausschalten zu lassen und sich muten zu lassen.
Richtig.
Ich erwarte eigentlich, dass wenn du im Urlaub bist, ich kann mir nicht merken, wenn ich jetzt
wenn du 40 Mitarbeiter hast, wer gerade im Urlaub ist.
Same. Und es ist einfach, es ist ein Act, jedes Mal im Charlie Holiday Kalender nachzugucken.
Verstehe.
Es ist ein Act. Und wenn jemand in einem Brand Channel ist, dann kriegt der halt auch einfach eine Notification.
Ja.
Ich finde eigentlich, wenn wir über eigenverantwortliches Arbeiten sprechen, ist es die Aufgabe des Receivers, in dem Moment
Richtig.
Zu sagen, hey, ich mute meine E-Mails, ich habe ein Out-of-Office, ich checke meine E-Mails nicht. How do you see it?
Ich nenne das, ich sehe das genauso. Ich nenne das Notification Hygiene.
Ja.
So,
ja.
Weil ich habe das genauso bei mir. Ich habe meine WhatsApp, meine WhatsApp-Notifications sind ausgestellt. Ich antworte, wenn was wichtig ist, ab Mittag. Anruf geht immer durch.
Ja, auch so witzig.
Instagram beispielsweise grundsätzlich immer ausgestellt. LinkedIn auf mein Handy, Notifications grundsätzlich immer ausgestellt. Also, es gibt einfach so ein paar Sachen, die muss man sich zum Selbstschutz, so möchte ich es mal nennen, aber auch zur Aufrechterhaltung der Kommunikation im besten Sinne einstellen. Und das meine ich ja, man muss einfach nur transparent damit umgehen.
Ja.
Bei meinem Team ist es immer so, es kann passieren, dass ich dir 23 Uhr eine Teams-Nachricht schreibe. Lass uns Wege finden, dass du die entweder erst am nächsten Morgen siehst oder wann deine Workhour beginnt. Aber lass uns einen Weg finden, weil es muss für beide Seiten funktionieren. Und eben, ich glaube, durch Remote Work und die Kultur mit Corona und Co. haben wir alle gemerkt, dass viele Leute einfach viel unterschiedlicher funktionieren als in so einem klassischen Raster. Und da muss man aber auch einfach andere Spielregeln jetzt festlegen.
Und ich glaube auch, was da ein Riesenpunkt ist, ist wieder dieses Thema Überkommunikation. Ne? Also wirklich alles explizit aussprechen, explizit ansprechen. Ich habe eine Partnerin, und da müssen wir, glaube ich, Schluss machen. Ich glaube, die Folge wird ja mit 2 Stunden lang. Das habe ich gerade fast angespuckt. Eine Partnerin, mit der wir zusammenarbeiten auf Markenseite, die hat ADHS und hat es auch diagnostiziert.
Ja.
Und die ist halt vormittags, sagt sie, ist sie einfach nicht produktiv. Und sie verbringt da viel mehr Zeit mit ihrem Kind und ist dann online, checkt da meine E-Mail, jumpt da mal in einen Call, aber prokrastiniert halt des Todes und arbeitet dann um 2 Uhr nachts. So.
Ja.
Und das ist her time to shine und sagt auch, ich habe das offen kommuniziert und deswegen funktioniert das halt auch in dem Team. Ne?
Ja,
funktioniert, sie funktioniert da und ich glaube nicht daran, dass jeder von 9 bis 18 Uhr irgendwie the best Workoutput hat und wenn ich eine Idee unter der Dusche um 1 Uhr nachts nach dem Feiern habe, dann kann ich die auch immer noch abschicken. Aber dieses explizite Kommunizieren wie WhatsApp-Status, E-Mail-Signatur, Slack-Status, Teams etc. pp. Das finde ich nochmal echt einen guten Reminder. Ich habe es auch nicht überall. Zum Beispiel bei Slack habe ich es nicht. Das werde ich jetzt als erstes nach diesem Podcast machen.
Ja, ich habe es in, also das, was ich gerade vorgelesen habe, ist in jeder Signatur.
Geil. Ja. Leute, Inspo, wir packen sie euch in die Shownotes.
Ja, sehr gut.
Okay, Hans, geiler erster Teil, hat Spaß gemacht.
Ja, sehr gut.
Und jetzt viel Spaß im zweiten Teil, jetzt geht's weiter mit Hans.
Heute haben wir bei uns Hans Neubert, Digital Media Expert. Herzlich willkommen.
Yay.
Yay, ich freue mich da zu sein. Danke.
Ich freue mich mega, zum zweiten Mal, Hans.
Ja, stimmt.
Richtig. Letztes Mal ohne mich. Da
ja, warst du die Hamsterbacke.
Ja, genau, wurden mir was als Zähne gezogen. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich diesmal dabei bin. Und ich freue mich. Also richtig ausquetschen kann, wie so ein Waschlappen. So.
Das wird gut, gerne.
Ja. Ja, und das
in euer Waschlappen.
Das ist auch bitter nötig. Du bist nämlich unser Trend-Waschlappen jetzt.
Sehr gut.
Unsere Trend-Zitrone, weil du hast, das finde ich nochmal, da muss ich nochmal kurz einen Flex raushauen. Du hast für OMR 2024 einen Trend-Report geschrieben.
Mhm.
Und das war weltweit der meistgelesenste Trend-Report.
Weltweit vielleicht nicht, aber in Deutschland war Top-Ranking auf Google, ja.
Krass, also wirklich beim Thema Trend-Report 2024 war es der meiste.
Social Media Trends 2024.
Wow. Ja. Guck mal, Paulina, was wir hier für Brains haben.
Deshalb schreibe ich dieses Jahr gleich zwei für die OMR, nämlich den für Social Media Trends und den für Influencer Marketing Trends.
Wow. Was wir hier für Stars und Sternchen auf diesem grünen Stuhl sitzen haben, das ist eine Ehre.
Ja. So. Und deswegen bin ich umso gespannter, was du denn für 2025 als Trends voraussiehst, wenn wir so in die Glaskugel schauen.
Mhm.
Und da wollten wir einfach ein bisschen drüber sprechen, was du da für Themen siehst auf Social, die dich bewegen, wo du denkst, da müssen Marken Knallgas geben.
Ich habe ein paar dabei, die ecken, glaube ich, auch so ein bisschen an. Es sind fünf. Und ich glaube, ich fange mal mit denen an, wo mich eure Meinung am meisten interessiert. Und das ist, ich habe das genannt, Hollywood versus FaceTime, aber nichts dazwischen. Und zwar geht es darum, entweder schaffst du es heute, mit deinen Assets einen Wow-Effekt zu kreieren. Peter Penny springt aus dem mit einem Fallschirm aus dem Flieger.
Mhm. Wir lieben Penny.
Und Max, ich habe natürlich extra ein Beispiel von euch genommen. Oder du sitzt ungeschminkt vor der Kamera im Selfie-Modus und nimmst einen TikTok auf. Diese zwei Sachen funktionieren. Ich glaube nicht mehr, dass irgendwas in der Mitte davon funktioniert auf Social Media. Entweder schaffst du es wirklich, Hollywood-Production-reife Dinge zu kreieren, die Leute noch nie gesehen haben. Das sieht man auch. Es gibt Fashion-Creator, die machen so AI-Hauls und ultra krass produzierte Videos einfach, die wahnsinnig abgehen und wahnsinnig funktionieren, wo jeder sagen würde, ach, das ist zu gestellt und zu bla 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 für Social Media. Aber man sieht eben auch, dass so Wow-Effekte und Dinge, die man eben so in der Form noch nie gesehen hat, dass das immer noch funktioniert. Was auch funktioniert, das wissen wir alle, ist FaceTime-Content à la Get Ready With Me und dabei erzähle ich euch, dann halte ich mal Produkt X in die Kamera. Das ist ja quasi Social-Media-Manier, wie wir sie nach TikTok gelernt haben. Aber alles, was zwischendrin ist, ist blurry und wird nicht mehr funktionieren. Die klassischen Produktkampagnen, die klassischen, das redet ihr seit Jahren von, TV-Spots in Social-Spielen, die klassischen Digital-Assets vor einem Greenscreen oder vor einer Wand sich stellen und dann irgendwie über ein Produkt sprechen und Co. Also es muss entweder Hollywood-reife Production sein mit Hollywood-reifen Effekten oder ganz klar Commitment zu Authentizität und Nahbarkeit. Und das Witzige ist, dass was keine Marke konkret eines von beiden macht oder sogar beides. Weil die sind alle irgendwo dazwischen.
Interessant. Ja, also ich glaube, ich denke gerade so ein paar Podcasts, die wir hatten, das ist ein Thema, was auch aufkommt, Wir sagen immer, also mehr auf Qualität statt auf Quantität.
Ja.
Ne? Also mehr in diese Spitze reinzugehen, ins Extreme.
Ja. Ja.
Und die, also ich glaube, das Erste, was mir einfällt, Hans, das wäre mal eine Frage, du kennst doch bestimmt dieses Ha-Ha-Ha-Modell von Google, also Hero, Hub, Hygiene.
Ja, ja.
Verstehst du es richtig, dass du sagst, also entweder das ist Hero, oder das ist Hygiene und das dazwischen fällt weg.
Genau.
Es gibt eigentlich nur die beiden Extremen. Maximal authentisch oder maximal auf die 12.
Ja, ich glaube, also ich meine, Hygiene und Hero-Content ist es nicht eher so ein bisschen, also ich bin jetzt nicht so tief drin im Modell, aber ist das nicht eher so gemeint, der Hero-Content ist halt eben alles, was so Highlight-Kommunikation ist und Hygiene-Content ist halt so, das hast du so always on.
Ich würde es auch eher thematisch sehen oder strategisch sehen, anstatt in einer Art und Weise, wie Content produziert und ausgespielt wird. Also, ja.
Also ich finde es super spannend, weil ich glaube schon, ich liebe es, weil es halt polarisierend ist, deswegen würde ich sagen, ich unterschreibe es. Ich finde, was so ein richtig gutes Beispiel dafür ist, kennt ihr Allison hier, also Mareike Kaulfuß, die immer in irgendwelche Läden geht und sagt, sie hätte da ihren ersten Tag?
Ja.
Und das ist ja, also für alle HörerInnen, das ist eben eine Creatorin, die filmt eigentlich mit ihrem Handy den Boden eines Ladens, also zum Beispiel den Boden von Rossmann, geht da rein und sagt, hallo, ich bin Mareike Kaufhus, ich habe hier meinen ersten Tag. Und dann wird sie fast schon zur HR-Abteilung geleitet und am Ende stellt sich dann raus, sie wolle doch eigentlich zu DM.
So. Ja.
Und die Videos haben eine unterirdische Qualität. Alle Leute sind auch geblurrt. Du siehst eigentlich gar nichts. Und erzielt aber Millionen von Aufrufen. So, ne? Aber es ist halt wirklich dieser so reale, reale, ich hasse das Wort, authentische Moment.
Ja, ja.
Es zieht halt. Ne? Ja, ich glaube, was Brands ganz lange versucht haben, was ja auch über die letzten so 2 Jahre, immer dieses Buzzword, okay, du musst authentisch sein, du musst wie ein Creator sein. Und was kommt dabei raus? Die Street-Interviews, ne? Wo ganz klar ist, ey, du bist eine Marke und du versuchst jetzt irgendwie echte Leute auf der Straße anzusprechen und meistens sind die sogar noch gecastet.
Ja.
So.
Ja, ja.
Und ich glaube schon, dass es wieder mehr hingeht zu qualitativ hochwertiger Werbung, weil ich glaube auch, dass wir ganz lange in unserer Marketing-Bubble immer gesagt haben, ja, Menschen mögen keine Werbung und wir dürfen nicht wie Werbung wirken und wir müssen so ganz nativ sein und so authentisch sein. Ich glaube, das stimmt gar nicht.
Nee, da bin ich auch ein bisschen gegen, muss ich sagen.
Ja, genau.
Weil Werbung an sich oder generell auch Produktplatzierung, viele Influencer regen sich da auch immer auf oder Influencerinnen mit so in den ersten 3 Sekunden Produkt zeigen und so, das hat schon auch einen Sinn. Weil du willst als, ich kann mal ein Beispiel von uns nennen, du willst einen Adventskalender für Nagellack bewerben, dann möchtest du, dass sie den Adventskalender für Nagellack aber von unserer Marke kaufen und nicht von einer anderen. Das heißt, eine Markenplatzierung ist auch schon wichtig, weil du willst, im Endeffekt willst du die Bubble für das Thema nicht größer machen, um dann das an andere Marken zu verschenken, sondern du willst, dass es an dich geht. Und das das ist wie, wenn ihr eine Talkshow macht über Mobilfunk und dann nicht Frank das gebrandet wäre, weißt du? Also das Branding an sich oder Markenplatzierung an sich muss schon gewährleistet sein oder es hat einen Sinn. Da ist ja auch, ihr hattet mal die Folge mit Aisu, da hat sie ganz klar auch drüber gesprochen, dass dieses ganze Branding, Color Coding, Brand Codes, das hat ja auch alles, das kommt ja irgendwo her. Das ist ja ein psychologischer Faktor von Wiedererkennung und da muss man auch immer ein bisschen dran denken. Ich glaube halt, dass dieses, wie du das eben sagst, guck mal, Frank, euer Thema, ihr Studio, da ist ein krasses Skript dahinter, das ist komplett, diese Talkshow ist komplett durchgestylt, durchgeplant, es hat einen Look und Feel etc. Das wird funktionieren. Und auf der anderen Seite hast du so, ich rocke heute dieses Outfit. Hm. Wie findest du das Outfit? So komplett, ne, so komplett.
Schreib mir eine Rose, danke für die Rose.
Genau, so komplett nativ. Leute gehen einfach da rein und machen das. Zum Beispiel, was auch immer da so als Best Case erwähnt wird, ist ja dieses Ever-Thema mit den Rucksäcken und Co. Wenn man sich mal mit Belinda unterhält, das ist ja komplett geskriptet gewesen. Auch von vorn bis hin, die haben sich genau überlegt, Kameraeinstellung, jetzt übernachten wir im Büro, das wird so sein, der Einstieg ist so, dann ist der Cliffhanger der und der. Also entweder ist es komplett durchproduziert oder es ist das andere, aber dieses Zwischending mit, was du sagst, Street-Interviews, finde ich ein Top-Beispiel, das wird aussterben.
Ja. Ja, und ich glaube, es ist eben auch ein Mythos, dass Menschen keine Werbung mögen. Also ich glaube, das sehen wir ja auch ganz oft, vor allem auf TikTok, muss man tatsächlich sagen, dass Leute einfach kommentieren, give the marketing team a raise, best ad ever. Ja, ja. Ne? Also wenn es, kommt jetzt von dir, ne? Howard Luck Gossett oder wie heißt er? Ja, Stratege. Sagt ja immer,
people. 1952 in San Francisco.
Ja, siehst du?
Das ist krass, 100 Jahre alt, das Zitat, ne?
Krass.
Sagt ja, people don't watch ads, they watch stuff, watch stuff that interests them, sometimes it's an ad.
Mhm.
Also wenn wir Werbung machen, die Leute interessiert und die Leute geil finden, dann gucken die sich auch gerne Werbung an und wir müssen nicht so tun, als wären wir keine Werbung und es ist aber so ein bisschen so Werbung im schlechten Kostüm, weißt du, so als würden wir uns so einen Umhang umwerfen und sind so, wir sind gar keine Werbung.
Ja, genau.
Aber everyone sees it.
Ja.
So, und dann lieber gerade raus zu sagen, ey, wir sind Werbung, aber es ist halt geile Scheiße. Also ich würde das schon sagen und ich glaube auch, dass es wieder mehr hingeht, weg von diesem Lo-Fi, mal eben produziert Ding hin zu mehr Craft wieder, mehr geile Ideen, mehr große Ideen.
Genau.
Und auch weg von diesen 100 Assets am Tag rausballern, sondern mehr überlegt, okay.
Und wenn dann eben wirklich lange Skript, lange Planung, voll durch, komplett durchgestylt, komplett durchkonzipiert. Oder eben auch, dass wirklich die Marketingmanagerin sitzt gerade am Schreibtisch und es passiert irgendwas und sie nimmt's mit. Aber nicht dieses inszeniert authentische.
Ja,
dieses,
genau.
Wir planen jetzt und machen das und das, so nach dem Motto, sondern dieses, entweder ist es wirklich aus dem Moment heraus, also mehr eine Dokumentation von dem, was gerade passiert an Content, als oder dieses Creator-like. Brands sagen ja immer, sie müssen wie sich wie Creator verhalten und das ist ja auch so, Brands müssen zu Creator werden. Aber dann müssen sie auch lernen, dass Creator eben auch für eine große Werbekampagne fürs TV gebucht werden und Co. Mhm. Also das ist das eine und das andere. Aber das Mittelding, glaube ich, Mittelmaß ist nicht mehr.
Mittelmaß ist raus. Du hattest das eben angerissen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Aber muss eine Marke sich entscheiden, entweder oder könnte man beides kombinieren?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man sich entscheiden muss. Ich glaube, beides funktioniert. Es kommt aber auch darauf an, was man möchte und wo man hin will. Ein krasses Beispiel, wie man es falsch machen kann oder wie man es in eine komplett falsche Richtung machen kann, ist, ich weiß nicht, ob ihr den Rebrand von Jaguar mitbekommen habt, der Automarke.
War das jetzt eigentlich ein Coup oder ist es echt?
Das ist echt.
Es gibt noch keine Auflösung. Also wir hatten mit Easy in der Folge davor,
ja.
Folge Nummer 42, die Marathon-Folge, weil der Marathon 42 Kilometer hat, kleiner Fun-Fact, hatten wir...
Wow, der war, Jesus Christ.
Habe ich mir heute beim Anhören vorgenommen, das zu sagen. Und da hatten wir die These aufgestellt, dass das eventuell einfach ein Coup ist. Und die sagen, okay, gut, war ein Joke. Wir machen zwar was anderes, aber nicht so krass. Und es wurde nicht aufgelöst bis jetzt.
I don't think so. Ich glaube, die werden es jetzt zu einem Coup drehen.
Weil es so
krass einen Backlash gab. Aber ich glaube, das war schon krass... hinten rübergekramt. Also da hat sich jemand vorgenommen, okay, wir gehen in die eine Richtung und das ist Hollywood, also diese High-Glass-Production oder High-Production an sich. Und dann aber in einer Variante gedacht, die halt gar nicht zur Brand passt, wo man sich nur an den Zeitgeist orientiert hat, bei einer Brand, die ja absolut Heritage hat. Ja. Diese Automarke ist so... alt und das im positiven Sinne. Ja. Ich habe mal für Louis Vuitton gearbeitet, da ging es immer ständig darum, Reference to Heritage.
Ja, ja.
Das war eine Koffer-Company. Da geht es immer darum, Tradition, Leder, Craftsmanship, Artists, ne? Und das also so kann man es richtig falsch machen in terms of branding. Aber trotzdem vom Video an sich und wie es gemacht ist, High-Class Production, also so in die Richtung kann man gehen. Aber eben nicht in der
also
Ausführung.
Ich habe mir das gerade nochmal angeguckt. Das ist so schlecht.
Yeah.
Dann haben die da irgendwelche US-Rapper hingestellt, als wären sie jetzt irgendwie das neue Supreme. Also und dann so ganz, also, so extra.
Ja, also das war das Opening-Video. Wer das noch nicht gesehen hat, es ist für mich jetzt schon eins der Marketing-Gaus 25, wenn es wirklich kein Coup ist. Ich glaube, die drehen das jetzt in die Richtung, dass es ein Coup ist, aber mich würde interessieren, welche Agency dahinter ist und wie sie das jetzt verteidigen bei den Kommentaren.
Ja, ich glaube, die haben sich schnell versteckt. Polina, können wir das Video in die Show-Notes packen?
Ja, unbedingt.
Aber guckt euch das nicht an.
Nee. How to fuck up a brand.
Ja, finde ich sehr spannend. Ich glaube, auch da ist so wieder das Ding, wenn wir sagen, wir reden über wirkliche, echte Authentizität, also so the real, real shit.
Ja.
Ich glaube, es wird halt echt heavy für Brands, das umzusetzen.
Total.
Ne? Also, weil die gestagte Authentizität ist ja schon schwierig durchzuboxen, teilweise als Agentur.
Ja.
Und
Brands müssen sich an komplett neue Strukturen in ihren Teams gewöhnen, nicht nur was Freigaben angeht, sondern auch was Konzept und Herleitung an sich geht. Brands müssen auch eine Social Media Managerin oder ein Social Media Manager muss auch von sich aus viel kreativer sein, als das früher der Fall war. Dieser Shift, den wir jetzt schon gesehen haben, dass Brands auch dazu hingehen, nicht mehr einfach nur Social Media Manager zu hiren, sondern hausinterne Content Creator zu hiren und hausinterne Channel Hosts zu hiren, das wird sich dadurch noch viel mehr fortsetzen.
Mm, ja.
Wie laufen Freigaben ab bei dir in der perfekten Welt dann? Freigaben zu Konzept, was du gerade meintest?
Also in der perfekten Welt ist es erstmal, dass das Konzept an sich oder die Art und Weise von Dingen an sich, die sind festgelegt in einem Rahmen. Also man hat ja einen strategischen Rahmen, wie man Content bespielen will. Und in dem Rahmen muss dann auch ein Vertrauen da sein, dass sich in dem Rahmen bewegt wird. Und dann gibt es vielleicht auch das Wissen, In einer guten, geführten Unternehmens- und Agenturkultur wissen die Leute, wenn sie gerade etwas produzieren, was anecken könnte.
Mhm.
Und ich finde, nur in solchen Situationen musst du dann nochmal ein Step oder zwei Steps höher gehen und sagen, das müssen wir uns nochmal zusammen angucken. Und sonst ist es aber auch ein Stück weit muss da eine Vertrauensbasis auf Grundlage der Strategie herrschen, dass auch man, da braucht man halt fähige Leute. Das ist oftmals ein großes Problem, die halt auf einer strategischen Basis dann Content auch so umsetzen können, der eben funktioniert.
Okay, und diese fähigen Leute, das können interne Leute sein, sowie auch CreatorInnen oder InfluencerInnen. Okay,
oder Agenturen.
Okay,
oder
alles. Genau, okay, klar. Okay, ja.
Ich glaube, was man so vielleicht so als Gedanke, als Bild, visuell, ich glaube, so ein Live ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Also welche Brands macht geile Lives? Weil alle haben...
Darf ich jetzt eine richtige Schweineüberleitung machen? Ja. Bringst du Ende und dann mache ich eine richtige Schweineüberleitung.
Welche Brands machen geile Lives? Weil einfach... Es ist so Kontrollverlust, weil alles passieren kann.
Ja, total.
Ne? Und in einem Live zu sagen, hey, das und das sind die Themen, die kannst du bespielen.
Ja.
Keine Ahnung, Fashion Brand, hier ist the rack of clothes, die kannst du zeigen, aber do whatever the fuck you want. So, ne?
Ja. Also ich saß diese und letzte Woche zweimal in einem Live zu Black Friday und gestern zu Christmas. Und da komme ich zum zweiten großen Trend.
Was für eine Überleitung.
Genau, deshalb Schweineüberleitung mit Live. Social Selling und Social Commerce als Standard. Und zwar, jetzt werden alle sagen, das stand in jedem Trendbericht schon vor 2 Jahren. Ich weiß, ich habe da mit Anni von Baby Got Business vor 2 Jahren in deren Trendradar drüber geredet. Und dann war es so, ja, das ist ja in China schon so mega groß, das wird nach Europa kommen, bla bla. Nichts war, wir haben es gesehen. Alle großen Testcases, die da gelaufen sind, da saß ich mit Lena Gerke und mit riesen Influencern in Live damals noch. Und es hat, Selloutmäßig war es. Okay, sagen wir es mal so. Also da gab es riesen Testballons und riesen Dinge, die nicht funktioniert haben und die funktioniert haben. Aber was man halt gesehen hat, es ist noch nicht angekommen. Und die Plattform, das ist noch nicht integrativ genug, dass die Leute wirklich da shoppen können. So, jetzt haben wir aber die schöne große Veränderung. Wir sehen, da bei Amsterdam wird gerade ein Logistikzentrum von TikTok gebaut. Da in Dublin wird gerade ein neues Team von TikTok zusammengestellt. Vielleicht kommt ja dieses TikTok-Shop-Thema nach Deutschland in Q1. Und da, glaube ich, sollten sich sehr, sehr viele drauf vorbereiten. Denn das wurde auch in den USA beispielsweise massiv unterschätzt. Die haben es geschafft, in diesem Jahr schon, das war im Juni, haben die es geschafft mit Canvas Girl Beauty, das ist so eine Black-owned Beauty-Brand. Die haben es geschafft, in einem 4-Stunden-Live, die zum ersten Mal außerhalb der asiatischen Welt die historische Umsatzgrenze von 1 Million Umsatz in einem Live zu knacken.
Krass.
Und das ist nur der Startschuss. Die haben diesen Case auch wiederholt und wiederholt und wiederholt. Das heißt, nicht nur die können das schaffen, wenn das jetzt in den USA geht, sondern wenn diese Funktion, und das hat bei uns so lange gedauert wegen Datenschutz und pipapo, könnt ihr euch ja alle vorstellen, aber wenn jetzt diese integrativen Lösungen der Plattform kommen, wie eben ein TikTok-Shop, dann wird das zum völligen Standard werden. Und wir sehen das ja auch jetzt schon. Wie viele Livestreams gibt es auf TikTok,
Wahnsinn. Die
verkaufen? Diese Bowls mit den Edelsteinen drin. We've seen it all, ne? Das ist, stellt euch mal vor, da kannst du einfach auf Warenkorb klicken und kurz Apple Pay machen und dann you checked out. So, das wird passieren und das wird sein. Und was jetzt so ein bisschen bei vielen durchkommt, die das vor... Also sehr, sehr viele, gerade auch Retailer, so ein Douglas und so, die haben das vor 2 Jahren durch die Decke ausprobiert. Otto war ganz groß dabei, was Live-Commerce angeht. Die sind jetzt natürlich ein bisschen sehr, sehr zurückgehalten wieder und waren so, wir haben da schon mal einen großen Testballon investiert. Das Resultat von dem Test and Try war no. So, und jetzt müssen die halt wieder den Mut finden und auch die Budgets allokieren und Co., das wieder zu tun. Aber es kann sich lohnen, was man dazu sagen muss, wenn es nicht integriert ist, also wie zum Beispiel bei Instagram, da hast du ja noch keine Shopping-Funktion und Co., dann musst du einen extra Anreiz schaffen. Ich kann euch ein Beispiel jetzt von Nionee geben. Wir hatten zu Black Friday, hattest du bis zu -70% Offer auf der Site und nur im Live hast du nochmal Free Shipping bekommen. Und nur im Live. Das wurde auch danach nirgendwo kommuniziert und davor nirgendwo, sondern nur im Live. Und die Usages von diesem Free Shipping Code, das war through the roof.
Echt?
In der Zeit. Und das waren ja nur Leute, die eben den Live zugeschaut haben. Und das sind wirklich, und wir waren 1 Stunde live, ne? Also jetzt nicht irgendwie 5-6 Stunden. Und da auch wieder ein Thema, was man dann massiv unterschätzt. Eine Social Media Managerin, klar, die kann sich mal einen Tag für 1 Stunde vor das Live setzen und da reden und Produkte vorstellen, wie auch immer. Wenn das aber zum Standard wird und neben deinem E-Shop und neben deinem Retailer du plötzlich auch noch die als Verkaufsplattform hast, also live als deine wirkliche Absatzplattform etabliert wird, dann musst du dich auch entsprechend darum kümmern. Dann brauchst du jemanden, der da 6 Stunden im Live sitzt. Das heißt, der Job vom klassischen Social Media Managerin und Social Media Manager oder Content Creatorin in-house, der wird sich viel stärker erweitern im Sinne von Live-Hosts, Brand-Host, diese ganzen Themen, weil das ist nochmal ein völlig neues Gewerk, was sich da eröffnet und was wir in US ganz, ganz viel sehen. Wie viele Fashion-Brands da, die vor allem Online-Business haben, mittlerweile Live-Hosts eben für TikTok und Instagram und Co. haben, das ist insane. Das ist das halbe Social Media Team.
Spannend.
Das ist crazy.
Richtig spannend.
Richtig spannend.
Also wird auch für Agenturen nochmal spannend, weil die dann oft bestimmt gefragt werden, könnt ihr das produzieren, könnt ihr das machen?
Genau, und halt auch da ist, ich glaube, so dieses ganze Thema Vertrauen. Ne? Also klar. Im Live, du kannst halt nicht
it's
mehr...
It's live.
Live. La, la, la. Ja. Rufen, können wir das bitte da runterlegen?
Nein, ja, Spaß.
Nee, also A, Thema Vertrauen, B, auch Thema Wer setzt das um? Also was du gerade gesagt hast, ne? Ressourcen, okay, mache ich das in-house, baue ich mir ein Set. Also du brauchst ja dann auch einfach, wir kennen die Brands, das muss geil aussehen, das muss on-brand sein, das muss Branding etc. Wer sitzt davor? Du kannst auch nicht jemanden 6 Stunden, was ist denn, wenn die Person mal pipi muss?
Naja, klar.
Das wäre eigentlich geil. Oh, ich hätte Bock, so ein Set dafür zu bauen, damit mir geht's ja schon wieder los.
Aber es ist ganz cool. Ich hatte zum Beispiel, also ich kann jetzt aus unserer Erfahrung auch erzählen, ich habe das ja früher schon mal gemacht, 2021, 22 so um den Dreh und jetzt halt wieder. Und live gehen ist schon eine Erfahrung. Du merkst halt, wie krass responsiv auch Menschen sind und wie sehr du in dieser Attention Economy lebst. Weil du merkst halt, du musst eigentlich alle 3 Minuten oder noch früher musst du die Information wiederholen. Es ist, hier ist der Shipping Code, der geht nur in diesem Live. Macht euch einen Screenshot und fügt ihn bei eurer nächsten Bestellung ein. So, dann machst du wieder ein Nageldesign. Hier ist der Shipping Code für alle, die neu dazugekommen sind. Der geht nur in diesem Live. Also es ist, du merkst, wenn man mal auch in einem TikTok Live von so wirklich großen Livestream, wenn du da mal 15 Minuten zuschaust, was überproportional lang ist für so eine Usage, dann merkst du, dass it's turning around. Und das ist das gleiche Prinzip, wie es QVC, HSE24, die Teleshopping-Anbieter seit Jahren machen. Die haben eine Skriptlänge, also eine Standard-Produkt-Präsentations-Skriptlänge von 2,5 Minuten. Und dann danach geht's wieder, nächstes Produkt, jetzt bestellen, jetzt anrufen. Genau.
Lustig, ich wollte gerade auch QVC als Beispiel sagen.
Ja.
Ja. Also ich finde, das wird ja schon heiß diskutiert, Thema. Ne? Also ich glaube, es gibt ja 2 Themen. Es gibt Livestream und es gibt das Thema Social Commerce. Ne? Die sind ja verzahnt in deinem Trend, nicht?
Ich glaube, Social Commerce ist ein anderes Thema. Das hat Instagram probiert. Shopping-Button und so, das wurde alles wieder gekillt. Didn't work.
Okay.
Ich glaube, auf TikTok wird es funktionieren. Die nennen das aber Community Commerce. Ist auch wieder so ein Thema. Und ich glaube aber explizit live. Live-Commerce, beziehungsweise Live-Shopping, Live-Streaming an sich für Sales oder als Vertriebskanal und auch als Entertainment-Plattform, das sowieso, aber live als Vertriebskanal, der funktioniert, das ist für Social ein riesengroßes Thema. Ja.
Warum, also mal ketzerische Frage, warum bist du so überzeugt, dass auf TikTok funktioniert? Weil wenn ich das jetzt mal auseinanderziehen würde, also meine Argumentation wäre zu sagen, klar, in der Theorie ist es mega geil. Du siehst ein Produkt auf Social, im Live, wie auch immer. Kreditkarte ist hinterlegt, Adresse ist hinterlegt. Ich mache einmal einen Klick aufs iPhone oder auf meinen Samsung. Und dann zack, ist alles bestellt, fertig. Ja. Das ist eigentlich perfekt, die vertikale Wertschöpfungskette abgeschöpft.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es halt gescheitert. Also Social Commerce, ne? Also der Kauf über Social Plattform, ne, auf Instagram gescheitert, haben sie rausgenommen, unten aus dem Tab und das Produkt eingestampft. TikTok hat es ja auch versucht. Es gab in Amerika diesen Anlauf, das meintest du eingangs ja auch rausgenommen.
Aber TikTok Shop funktioniert ja sehr gut.
Haben die das nicht, also die in Amerika läuft das noch, aber in Deutschland oder Europa haben sie den Rollout verschoben oder gecancelt erst. Und jetzt kommt
nicht gecancelt, er wurde verschoben. Der Testcase für Europa war damals, kann ich dir genau sagen,
ne?
Der war UK mit NYX Professional Makeup, den habe ich live miterlebt, eine L'Oreal Brand. Deshalb, das war ein großer Testcase für TikTok Shop oder generell für dieses TikTok Social Commerce Thema, da hieß das noch nicht TikTok Shop. Und dann gab es halt die ganzen GDPR, Datenschutz-Issues. Die sie jetzt erstmal fixen mussten, aber jetzt sieht man halt Logistikzentrum bei Amsterdam, Dublin, eigenes Team. große Firmen benennen Head of TikTok Shops. Seid ihr vielleicht die Piloten, die das bald machen werden? Ne, so, also
Hans Name, der Detektiv.
Total. I see everything.
Ja, total. Aber also, klar, also, dass die pushen und es versuchen, hundertprozentig, sehe ich. Ne?
Du fragst, okay, wieso sollte es jetzt klappen?
Genau, ich glaube, guck mal, also mein Argument ist, Commerce ist irgendwie gescheitert und holprig, es kommt nochmal ein Anlauf, verstehe ich, ja, weil die wollen auch die Eyeballs da drauf halten, die wollen die Leute auf der Plattform halten, ist so die Everything-App, ne? Und auf der anderen Seite dieses Livestream-Thema, ja, es ist irgendwo big, wir wissen auch, dass es in Asien big ist, wir wissen auch, dass es in Deutschland ist es auch da, wenn ich da reingehe, ist es immer für mich so eine, wie auf so einer Grabbelkiste auf dem Flohmarkt, dieses Live, man ist da drin und will ganz schnell wieder raus, so, ne? Und ich sehe eigentlich, dass weder Live noch Commerce funktioniert. Und ich bin total zögerlich, ob das jetzt the shit ist.
Also, dass weder Live noch Commerce funktioniert, da widerspreche ich ganz klar. Live,
ja,
nee, Live ist die schnellst wachsende Art von Content auf allen Plattformen.
Ja.
Also egal, ob das Twitch an sich ist, egal, ob das TikTok-Livestreams sind, egal, ob das Instagram-Live sind, auf jeder Plattform ist Live das am stärksten... Also das ist ein Format, was neu discovered wird und neu geused wird von Creatoren, von Brands etc.
Und ich glaube, dass du immer das Gefühl Grabbelkiste bekommst, weil du aus Versehen den Tab switcht und dann auf den Live-Tab auf TikTok gerätst und dann landet man immer in der
wild.
Grabbel.
Genau.
Der
ist wild.
You don't wanna end up there. Da war ich auch schon mal so in so einem Partei mit A-Ding
drin.
Ja,
und,
ganz
und dann mit so auch so ein Battle-Life mit so Begging for Money, kennen wir
ganz
alle.
Schlimm. Aber das ist ja das Live. Oder
nein, nein. Es gibt auch andere Lives. Also,
okay, es gibt
jetzt erzähle ich mal ein bisschen was aus meiner Pferdebubble. Es gibt eine Creatorin, die ist sehr kontrovers diskutiert und die zum Beispiel war eine Zeit lang immer am Dienstag um 19 Uhr live und hat dann Leute aus der Community eingeladen, mit denen sie sich dann gebasht hat. Und da habe selbst ich mal eingeschaltet, extra,
Iconic.
Weil ich das einfach hören wollte, weil ich sie auch sehr problematisch finde mit ihren Einstellungen teilweise. Und das war halt kein TikTok-Grabbelkisten-Live, sondern wirklich ein Live, was mich interessiert hat. Da wäre ich aber nie drauf gekommen. Also dieser komische Tab, ich weiß auch nicht, nach welchem Algorithmus dieser Live-Tab da funktioniert.
Nee, den finde ich auch ganz wild. Aber ich bin zum Beispiel auch immer Leon, X-Skincare.
Ja.
Riesengroß. Mhm. Der ist groß geworden mit Lives.
Mhm.
Der hat Instagram Lives wieder cool gemacht in der ganzen Bubble und Co. Und auch generell die, ich bin auch in vielen TikTok-Lives von Girlies, die sich einfach nur ready machen und labern. Und da mache ich das Gleiche nebenbei oder koche oder irgend sowas. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Und warum ich glaube, dass es jetzt funktionieren kann, ist, weil TikTok eine stärkere Discovery-Plattform geworden ist, wo du halt viel mehr neue Leute erkennst oder neue Leute entdeckst, als das auf Instagram bisher der Fall war. Die switchen das jetzt auch, wir kriegen viel mehr Leute angezeigt, denen wir noch nicht folgen und Co. Aber dadurch kriegst du auch mal neue Impulse und kriegst auch mal neue Produkte und neue Menschen zu sehen, die du vorher noch nicht gesehen hast. Und dadurch, glaube ich, kann es gut funktionieren, weil du nicht mehr nur noch die Community abholst, sondern auch andere Leute.
Um das Thema abzuschließen, würde ich vorschlagen, dass wir im Januar mal zu dritt live gehen. Was haltet ihr davon?
I'm in.
Und wir sagen, ey, auf jeder Plattform kann jede Social-Media-Frage gestellt werden, wir beantworten sie.
Let's go.
Okay, Deal.
Okay, ich freue mich drauf. Ich sehe das bei uns wie so eine...
Das Setup.
Talkshow-Setup. Genau, ihr Talkshow-Setup.
Richtig geil.
Und so ein bisschen so, kennt ihr dieses, gab doch mal dieses eine Foto, was viral gegangen ist von diesem Opa, der bei Pokémon Go auf dem Fahrrad halt so 100 Handys hat.
Ja. Also,
so stelle ich mir ungefähr die Wand vor, in die wir reinsenden.
Aber so kannst du dir das auch ein bisschen vorstellen. Also, wenn wir so Nail-Lives machen teilweise, wir haben halt auch so auf Instagram und TikTok parallel, da hast du auch so zwei Handys und dann auch so zwei Perspektiven. Also,
ja, genau, so machen wir das.
Aber nice. Ja, warte, wenn wir drei Leute sind.
Ja, wir brauchen drei
Accounts,
Räume.
Und wir brauchen,
dass wir auch mit den Accounts parallel.
Boah, das okay.
Das kriegen wir aber hin.
Okay,
lass uns weiter zum nächsten, weil ich finde die Folge mega spannend, aber ich will den HörerInnen auch noch die anderen Trends
erzählen. Ich nenne es mal so, man muss sich klar entscheiden oder beides machen zwischen Community-Plattform und Discovery-Plattform. Diese Trennung hat sich jetzt schon in diesem Jahr gezeigt, dass das noch viel mehr da ist. Heißt, eine Community-Plattform bzw. Community-Formate sind Dinge wie Instagram-Broadcast-Channels, WhatsApp-Channels, ein Podcast, deine Instagram-Story als Marke oder als Creator, deine... was haben wir noch? Dein Discord-Channel beispielsweise. Deine YouTube-Long-Formate. Das sind alles Sachen, wo du deine Community, die du schon hast, krass bespielen kannst und krass am Leben halten kannst. Was du aber auch brauchst, um zu wachsen, und das sehen wir auch auf allen Plattformen, ist, du musst Discovery-Formate anders bzw. komplett anders von denen spielen, mit den gleichen Werten, den gleichen Content-Punkten und gleichen Inhalten, aber einer anderen Art und Weise, um halt von neuen Leuten auch entdeckt zu werden, sodass deine Community wächst. Discovery-Formate ist YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels, überall, wo man Leute nach einem nicht mehr Social Graph, sondern Interest Graph erreichen kann. Diese Formate brauchst du eben auch, um Leute reinzubringen. Funktioniert es noch, dass vereinzelt vielleicht ein YouTube-Longform-Video viral geht? Ja. Ist das garantiert? Auf gar keinen Fall. Und muss ich darin viel mehr Zeit investieren, als beispielsweise mich auf TikTok zu konzentrieren, wo du weißt, du kommst in den Discovery-Feed viel, viel leichter rein. Diese Trennung ist vielen, glaube ich, immer noch nicht so in der Trennschärfe bewusst, dass wir teilweise komplett andere Dinge für eine Instagram-Story machen müssen als für ein Instagram-Reel. Und das, diese Trennschärfe muss noch viel, viel mehr da sein. Was aber auch bedeutet, die Leute, die dann einmal, die du auf dem Discovery-Feed geschnappt hast und die in deiner Community dann drin sind, die sind auch anspruchsvoll. Und die wollen bespielt werden. Und jeder will auch zu seinem ganz spezifischen Interessensgebiet bespielt werden. Das heißt, Brands, traurige Nachricht, ihr müsst noch viel mehr machen. Man muss noch viel mehr machen als Marke. Musst du eine Facebook-Gruppe bespielen, wenn es passt zur Zielgruppe? Ja. Musst du Snapchat bespielen, wenn es passt zur Zielgruppe? Oder du damit einen anderen Teil der Zielgruppe erreichst? Ja. Musst du Twitch machen, wenn du Gamer erreichen willst und das ein Teil deiner Zielgruppe ist? Ja. Musst du einen Podcast machen, wenn du Leute für so langfristige Formate oder deeper gehende Themen nochmal involvieren willst? Ja. Also es ist für die Breite an Sachen, die du als Brand machen musst, ist mittlerweile unendlich. Die Social-Media-Landschaft und wie Social Media genutzt wird im Nutzungsverhalten, da habe ich mir auch nochmal sehr viele Studien und auch Berichte angeguckt. Könnt ihr auch gerade, kann ich euch mal alle schicken, könnt ihr alle verlinken. Die Social-Media-Nutzung innerhalb der Zielgruppen war noch nie fragmentierter, als das jetzt ist. Das bedeutet, eine Gen Z, auch wenn dieser Begriff, ich hasse es immer, aber eine jüngere Zielgruppe, die nutzt, die sagen dir als Antwort, das fand ich so bezeichnend, in dem einen waren die Teile der Direktantworten der Leute, die sie gegeben haben, auch mit drin. Die sagen dir, WhatsApp ist für Mama, Snapchat ist für meine Freunde. Hm. Also so, das für die ist der Kommunikationskanal WhatsApp komplett ersetzt mit Snapchat. Für eine ganze Generation oder für sehr große Teile einer Generation. Wenn du die Generation Z fragst, auf welche Social Media App kannst du am wenigsten verzichten, kommt Snapchat als Antwort mit über 60%. Also solche Themen muss man sich anschauen und man muss genau anschauen, über welche Discovery-Channels holt man neue Leute rein und über welche Community-Channels holt man die Zielgruppen ab, die man will. Und die können ganz unterschiedlich sein. Auch da wieder, schönes Nagelbeispiel. Wir haben eine 40.000 oder ja fast 40.000 Leute Facebook-Gruppe, geschlossene Facebook-Gruppe, die funktionieren super. Da sind die Leute super aktiv, durchschnittlich am Tag 10 Posts durch die Community, die in der Gruppe, hey, das ist meine neue Maniküre, was meint ihr darüber, welche Farbe könnt ihr empfehlen, was ist euer Lieblingsrot, whatever. Funktioniert super, ist da vielleicht eher die Monika und die Susanne? Ja. Aber für die Monika und die Susanne ist das der aktivste Kanal. Hey, du erreichst die über eine Push-Notification. Das ist eine Gruppe. Das heißt, du kriegst jedes, was da drin gepostet wird, kommt auf Screen direkt an. Wo hast du das? Ja. So. Und genau solche Themen wie Snapchat und Co. Man muss sich eben genau angucken, wen will man erreichen, welche Community will man bespielen. Da kommen wir dann auch noch zu dem Trend später, den du gesagt hast. Aber welche Community will man bespielen und welches der fragmentierten Plattformen und Formate muss man sich dafür anschauen? Genau. No Discovery bleibt gleich für alle.
Frage, wie mache ich das als Marke mit einem limitierten Budget? Ne, weil früher war es, sag mal, einfacher. Du hattest die Grafikpost, die hast du auf Instagram, auf Facebook hochgeladen. Ja. Jetzt sind auf einmal Videos the shit. Ich glaube, damit haben immer noch auch viele kleinere Brands zu kämpfen.
Komplett.
Ne, bis
komplett.
Heute. Ja. Wie gehe ich damit um? Also wie gehe ich mit dieser unglaublich fragmentierten Social-Welt um und wie kann ich die überhaupt abdecken, wenn ich nicht so ein großes Budget habe?
Hm. Zwei Probleme. Das erste Problem, was dabei oft ist, ist ein Fokussierungsproblem. Viele sagen, wir haben nicht genug Themen, über die wir reden können. Das stimmt nicht. Das ist ein strategisches Ausarbeitungsproblem. Da muss man sich einfach mal mit beschäftigen, klare Content-Pillar entwickeln, klare Themenbereiche, über die man sprechen will und dann darunter kaskadieren. Hey, da spricht man in Folge 1 über das, in Folge 2 über das, bla bla bla. Das kriegt man gelöst. Problem 2 ist das, was du sagst. Hey, wir müssen uns anschauen, auf welche Kanäle wollen wir uns denn fokussieren? Und da ist auch jetzt, wenn man hört, okay, eine Mediennutzung in Social Media war noch nie fragmentierter, dann muss für mich im Hinterkopf die erste Fragestellung sein, was ist mein Fokus? Und da muss man sich eben genau drauf konzentrieren, wenn man eine Marke ist, die eben erst vielleicht eine sehr, sehr kleine junge Zielgruppe hat oder vielleicht auch eine sehr kleine, also ich würde jetzt mal sagen, Prime, der Energy Hydration Drink, hat eine schon kleinere, ältere Zielgruppe. Ich würde mich da vielleicht nicht so auf ältere Formate oder auf ältere Community-Formate fokussieren, sondern eher auf andere. Und da muss man eben klar einen Fokus reinbringen und dann schauen, was kann man bedienen und was kann man nicht. Und dann eben auch Leute zu hiren oder in den Teams so umzustrukturieren, dass Leute, die da auch Bock drauf haben, denen es leicht fällt, aus Arbeit Content werden zu lassen, die auch entsprechend einzusetzen dafür. Mhm. Also der nächste Podcast, das sehe ich ganz oft, der nächste Podcast-Host deiner Brand muss nicht automatisch die Social-Media-Managerin sein. Das vergessen auch immer viele. Es ist immer, ich sehe auch ganz viele, da haben die eine coole Person aus der Produktentwicklung, die halt einfach irgendwie das Produkt in- und auswendig kennt, super gern redet und das auch gut kann. Und die sitzt dann halt vor der Kamera. Also man muss auch Kompetenzen nach entscheiden, was macht Sinn. Die meisten haben das Problem, dass sie gar niemanden haben, der vor die Kamera möchte. Das ist ja auch immer so das Phänomen, was man hört. Aber Fokus, das ist, glaube ich, das Einzige, was man da sagen kann.
Okay. Und gibt es so eine Art Golden Split zwischen Discovery und Community? Wenn man sagen würde, ne, also in der besten, perfekten Welt sollte man 70% der Ressourcen des Budgets auf Discovery gehen und 30% auf Community, kann man es pauschalisieren, geht das nicht?
Ich glaube, das ist zielabhängig. Hast du vielleicht schon eine größere Reichweite und merkst aber, okay, deine Community ist vielleicht nicht mal mehr so involviert. Es gibt sehr viele Accounts in Deutschland von alteingesessenen Brands, von großen Retailern, von großen Marken, die auch über 1 Million Follower teilweise haben und 4000 Storyviews. Mhm. Oder wenn die live gehen, schauen 500 Leute zu. Mhm. Oder 60, habe ich letztens auch gesehen. 1 Million-Account von einer Brand ist live gegangen und hat 62 Zuschauer im Schnitt. Also so ungefähr.
Ich sage ja, live macht keinen Sinn.
Nee, glaube ich nicht mal. Die waren einfach in den letzten Jahren so nicht plakativ. Aktiv, okay. Die haben, als die erste Social Media Wave kam, haben sie Social Media sehr, sehr gut gespielt. Die Zeit, wo du gesagt hast, man konnte Grafiken spielen, Plug and Play. Die haben vielleicht 3 Grafiken am Tag gespielt und hatten da jemanden, der da auf Zack. Auf Zack war und das Ganze mitgespielt hat, aber die haben sich seitdem nicht mehr weiterentwickelt. Das predige ich ja ganz oft. Social Media hat sich verändert, wie Marken arbeiten in Social Media hat sich bei den meisten nicht verändert. So. Und das ist ein großes Thema und wenn ich da so eine Marke zum Beispiel schon habe und nur noch abholen und wieder neue Formate schaffen müssen, dann muss ich vielleicht mal über einen Podcast nachdenken, über eine WhatsApp-Gruppe nachdenken, um die Community halt wieder abzuholen und neue Anreizpunkte zu schaffen, um die Community halt wieder einzuschließen oder erstmal eine richtige wieder aufzubauen. Mhm. Ich hasse das Wort Community, aber die Leute wieder zu involvieren und vielleicht Storyviews mal wieder nach oben zu bekommen. Wenn ich aber eine Marke bin, die jetzt vielleicht gerade Neukunden oder Wachstum generell auf Social als erste Priorität hat, oder Awareness, dann würde ich mich vielleicht mit einem prozentualen Anteil stärker auf einen Feed konzentrieren. Aber auch viele etablierte Marken haben wirklich mittlerweile das Problem, dass CRM schwächelt. Also auch so Newsletter-Marketing und Co., diese ganzen Punkteprogramme, Retention-Modelle, das alles, das schwächelt alles bei vielen, vielen großen etablierten Marken, weil Attention Economy, wir haben alle so viel um die Ohren kriegen so viel Content geballert in unser Gesicht jeden Tag, dass es immer härter wird für Marken, da zu bestehen und die interessant zu bespielen, auch wenn sie groß sind und diese Modelle alle schon haben. Und da muss man sich klar entscheiden. Es gibt keine Pauschalantwort. Das wäre okay, die cool. meine Antwort.
Ja. Funny enough, ich habe letztens irgendwo in meiner Story einen Ort markiert und hatte dann 10 Zuschauer über den Ort.
Ja, das habe ich öfter.
Lustig fand ich das.
Das habe ich öfter tatsächlich.
Also ja. Instagram Story kann man ja, ja. schnell abändern. Das ist Discovery. Nein, Spaß.
Okay. Also nee, bei, okay. aber
ist mir also, gerade eingefallen.
Wie ist der Journey da? Also wenn.
Na, du hast, wenn du jetzt zum Beispiel Düsseldorf eingibst.
Hast du ja diesen Ring um Düsseldorf.
Und dann kannst du
und dann
alle.
Check, genau. Stories. Aber macht ihr das? Guckt ihr euch
Nein.
das an?
Nein.
Aber es gibt Leute, die das machen.
Ich mache das bei so Luxusresorts manchmal.
Same.
Nein.
Genau. Bei Reisesachen ja. und bei Restaurants.
Mhm.
Wenn ich keine Ahnung, eine Freundin sagt mir, wir gehen heute zu dem Italiener, dann checke ich an dem Tag gerne mal die Location auf Instagram und tappe mich durch, was die Leute, wie das so wirklich aussieht. Weil die Fotos auf Google und Website und Co. ist ja immer so ein bisschen, wer guckt eigentlich noch, auch so ein Ding, wer sucht eigentlich noch Restaurants auf Google? Macht ihr das?
Ich
gucke nur auf TikTok.
Ich auch, aber Pascal
nur auf TikTok.
Ja, yeah. aber ja, du bist ja abhängig dann von ein oder zwei Personen, oder ne? Einzelbewertung.
In Berlin?
Nein. Ich meine, du hast dann ja eine Person, der du vertrauen musst. Und ich glaube,
In Berlin hast du gefühlt 60 Food Creator.
Ja, genau, aber ich meine,
die einen Laden 50 Mal besucht haben.
Ja, genau, aber du hast ja du glaubst dann ja quasi einer Person die Bewertung, ne? Und das,
ja, okay.
das ist der Vorteil bei Google Maps,
weiß,
ist,
das
ist
ja, okay.
eine gewisse.
Pascal
ja.
geht nach den Google Maps Bewertungen, obwohl wir letztens in so einem komischen Sushi-Laden gelandet sind, wo dann so Trockeneis serviert wurde und alles hat gesprudelt und gebrodelt und das war ganz schlimm.
Also Google Maps ist auch so eine Hassliebe. Ab und zu entdeckt man da richtig geile Underground-Shops. Mega, mega geil und abends so hat man echt so richtig.
Also ich habe die Discovery versus Community, da haben wir es wieder. Ich habe die Discovery bei Restaurants über TikTok und speichere mir die aber dann in meine Google-Liste. Und diese Google-Liste ist geshared mit meinem Freundeskreis. Das ist immer so schon so ein Running Gag. Wir sagen immer, wähl dir ein Bärchen aus. Weil wir haben als Emoji für die Favorite Spots in der Google Map haben wir Teddybären. Und dann kannst du dir ein Bärchen auswählen und kannst sagen, wo du heute hin willst.
Ah ja, geil. Und dann kann man auch richtig gut die Leute shamen, die scheiß Restaurants reinpacken.
Das stimmt, weil die kann man auch deleten. Ne?
Ja.
Aber durch euch sind auch sehr viele dazugekommen.
Echt, ja?
Die Neukölln-Map.
Hans war ja noch nie in Neukölln.
Die hat sich erweitert durch euch,
Mausis.
Muss ich echt sagen.
Mausi ist drauf.
Wirklich,
Mausi, ja? Wir waren schon bei Lindemann, wir waren bei... Aviv 030. Nächster Trend, Leute. Wir müssen hier...
Hans, was muss ich machen, um Zugang zu dieser Liste zu bekommen? Ich bin ja heiß auf sowas.
Was meinst du?
Ja, ich will auch in diese Liste rein. In die
Bärchenliste, die Foodliste.
Achso, kann ich euch schicken.
Ja, okay. Sehr gut.
Stellt eine Anfrage.
Sehr gut.
Packen wir die Show. Können wir echt machen. Auf View-Basis. Kein Thema. Okay, dann, weil wir kommen nicht dran vorbei und wir müssen drüber reden. Guerilla-Marketing ist back. Aber auf Social.
Ich muss rausdroppen, weil es ist.
Mach das. Schon
vor,
dann machen wir das.
Ich glaube, einfach raus, ihr macht einfach weiter und dann wieder weg, oder?
Ja, willst du eine Ankündigung machen, dass du droppst?
Ja.
Oder?
Ja.
Ja, sag mal kurz. Ich drop jetzt.
Ja. Okay. Ich drop jetzt.
Ihr lieben Pascal hat einen Termin. Tschüss, Pascal.
Ich mach weiter. Mann, ganz toller Input. Viel Spaß noch.
Wir machen aber weiter jetzt hier. Nicht abschalten.
Ich drop jetzt.
Gut.
Okay, Guerilla-Marketing ist back.
It's us too. Guerilla-Marketing ist back. Und das in Full Force. Ich glaube, wir haben das auch dieses Jahr schon wahnsinnig bemerkt, weil Social Media war noch nie so politisiert, wie es jetzt gerade ist. Ich sag nur jetzt, ich glaube 2 Tage her, März und ein Herz für Kinder.
Oh mein Gott, hast du die Memes mit Hunger Games gesehen?
Nicht nur die.
Ich
habe auch ganz andere
Tribute gesehen. Tribute 3 aus District 5, ein Glas Wasser spenden.
Statement von Katja Krasavice
habe ich
heute Morgen gesehen. Also, it's wild. Social Media war noch nie so politisiert und das findet ja nicht mehr in den klassischen Medien statt.
Nee.
Dieses Guerilla-Treiben mit, und das ist ja Guerilla-Marketing, es ist Hunger Games gemünzt auf ein aktuelles Thema, aber eben halt in Social jetzt. Es ist mittlerweile digital und nicht mehr, ich mache aus einem, wie früher war ja Guerilla-Marketing, unerwartetes, kleines Budget, so halb illegal, möchte ich jetzt einfach mal so nennen. McDonald's macht aus einem Zebrastreifen einen Pommesstreifen und solche Geschichten.
Ich verbinde mit Guerilla-Marketing auch immer dieses Outdoor, also dass das irgendwie draußen, dass es ein Stunt
ist. Ist ein Teil davon, aber muss nicht unbedingt sein. Genau, aber selbst wenn solche Outdoor-Sachen passieren, ist es ja mittlerweile so, wir hatten jetzt diese große AI-Welle, wo die Jacquemus-Taschen, genau, das war ja dieses Jahr schon ganz groß. Was das aber eigentlich zeigt, ist, dass solche Events, die auch im Real-Life stattfinden, die irgendwie so crazy sind, die finden dann im Real-Life statt, aber die begeistern ja nur eine gewisse Masse in Real-Life. Weil worum es eigentlich geht, ist es, die auf Social zu transferieren und die Momente auf Social dann so einzufangen bzw. viral gehen zu lassen, dass es funktioniert. Und das ist funktioniert natürlich immer gut mit so zeitgeistigen Themen, mit politischen Themen und Co. Das heißt aber auch, dass, und da habe ich auch eine ganz klare These, die viele Marken immer oftmals nicht hören wollen, wenn du keine Meinung hast, bist du irrelevant. Das heißt, wenn politisch gerade irgendwas passiert oder du dich zu gewissen gesellschaftlichen Themen auch nach Nachfrage einfach nicht äußern möchtest, dann wie möchtest du eine Community von Vertrauen aufbauen, wenn die Leute dir nicht vertrauen können, dass du dieselben Werte hast?
Großes Thema. Glaubst du, eine Marke muss politisch sein im Jahr 2025?
Politisch sein an sich nicht. Da ist auch so die Frage, ab wann ist man politisch? Bin ich politisch, wenn ich eine Rainbow Flag als Profilbild habe? Viele würden sagen, ja, aber es ist einfach eine Frage, da muss man sich auch wieder fokussieren, auf was will man kommunizieren und welche Themen will man auch was sagen, aber ich glaube, dass man nicht mehr darum kommt, zumindest wenn dich jemand aktiv danach fragt, in einem Kommentar und Co., dass du dann eine Antwort auf gewisse Themen haben musst, als Marke, ist Nachhaltigkeit so ein großes Thema oder LGBTQ, whatever, da musst du als Marke eine Antwort haben.
Ja,
glaubst du. Du musst sie nicht immer in einer Riesenkampagne groß politisch kommunizieren, wenn es einfach auch nicht passt oder einfach nicht da ist. Aber den gewissen Trust zu haben und zu sagen, hey, du stellst mir gerade eine Frage, ich antworte dir, dann das muss da sein auf jeden Fall.
Glaubst du, das wird schwieriger, können wir ganz offen ansprechen, hinsichtlich des Rechtsrucks, den wir haben in unserer Gesellschaft? Gerade für Marken, die vielleicht auch ein Produkt, einen Service anbieten, der eher für Menschen mit geringerem Einkommen relevant ist. Und ich will jetzt nicht Rechtsruck mit weniger Einkommen gleichsetzen, aber wenn du in Sachsen jetzt...
Die Signifikanz ist ja noch... Also es gibt die Tendenzen, aber ich glaube, in den Studien ist die Signifikanz noch nicht da. Ja. Aber die Tendenz ist auf jeden Fall da. Ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, man muss da eben ganz klar schauen, auf was fokussiert man sich und auf was will man weniger Wert legen. Man kann zum Beispiel auch ganz viel zum Thema Freiheit und Meinung sprechen, ohne dass es jetzt in die eine Richtung oder in die andere geht. Ich glaube aber, dass es für gewisse Marken und gewisse Services, die gerade vielleicht auch in eine andere Richtung gehen, eher so ein Mindset ist von go woke oder go broke. Weil du musst dich irgendwann positionieren, weil du sonst einfach gerade für eine junge Zielgruppe nicht mehr relevant bleibst. Aber es ist ist ein Riesenthema. Bleibt man lieber auch unter einem Deckmantel und sagt zu gewissen Themen gar nichts. Auch das ist eine bewusste Entscheidung, zu antworten, wir möchten uns dazu nicht äußern.
Ja.
Oder wir sehen.
Wenn du gar nichts sagst, sagst du halt auch was, ne?
Richtig.
Das ist so ein bisschen das hier Alex Earl.
Richtig, genau. Aber ich finde, richtig, Riesenthema.
Trump,
Riesenthema, wie viele plötzlich nicht mehr Call Her Daddy hören, ne? Weil Harris da war. Also genau solche Geschichten. Aber man muss da eben auch schauen, dass man immer konkret was dazu zu sagen hat. Ist unsere Antwort. Wir antworten gar nicht, dann machen sich die Leute mehr daraus, als es eigentlich ist, als wenn man sagt, als wenn man wirklich eine klar formulierte Antwort hat.
Ja,
und die muss nicht immer in die eine oder die andere Richtung ausfallen.
Okay, vielleicht nochmal einmal einen Schritt zurück, weil wir sind jetzt sehr in das politische Thema, was ich relevant finde. Nochmal zu diesem Punkt Guerilla. Kannst du das nochmal in ein, zwei Sätzen erklären für unsere HörerInnen, was genau du damit meinst?
Also Guerilla auf Social bedeutet Zeitgeschehnisse und zeitpolitisches oder auch Zeitgeist an sich, an Trends, so zu münzen oder so aufzubauen, dass sie irgendeinen Special-Wow-Faktor haben und dadurch in deinen Social-Feed gespielt werden. Das heißt jetzt nicht, dass du den sechsten TikTok-Dancen und den sechsten TikTok-Sound nachmachen solltest als Brand, weil wir wissen alle, Trend-Sounds und Co. sind keine Strategie.
Echt?
Aber ist es vielleicht, das kann ich auch sagen, für uns als Beispiel, Dubai-Schokolade, zeitgeistig riesiges Thema. Sprechen wir vielleicht eine Person auf der Straße an und fragen sie, ob sie eine Dubai-Schokoladen-Maniküre haben will? Klar. Dieser Faktor von, ich verstehe Zeitgeist und muss den sofort und schnell übersetzen, das hat sich, glaube ich, schon im letzten Jahr abgezeichnet, aber das sieht man dieses Jahr, glaube ich, noch mehr.
Sehe ich auch so. Wie stelle ich, und dann können wir zum nächsten Trick kommen, letzte Frage, sorry, weil ich es total wichtig finde. Das ist ja eine Challenge, da den Finger auf dem Puls der Zeit irgendwo zu haben, auf diesem Zeitgeist.
Ja.
Wie kann ich das sicherstellen als Brand? Also wie kann ich als Brand sicherstellen, dass die Dubai-Schokolade, dass der Brad Summer, dass all diese Dinge eben nicht an mir vorbeigehen?
Ja, und vor allem auch im richtigen Zeitpunkt. Wenn du jetzt ein Reel zu Man in Finance siehst, dann kippst du hinten um.
Obwohl, so, ich glaube, dass es jetzt schon fast wieder funny ist.
Ja, okay.
Also jetzt
könntest du schon wieder so draus machen, our Boomer did our Social Media Strategy oder sowas.
Genau, oder so ein Remix mit It's Corn, fände ich schon wieder geil.
Ja, okay. Ja, okay, verstehe. Kann man auch sich mal überlegen, so.
Retro.
Eine neue Form, so. Zeitgeist, Nostalgie.
Ey, eigentlich müssten doch jetzt auch gerade wieder diese ganzen Throwbacks kommen.
Ja, aber ich sehe schon die ersten, 2024 Season comes to an end. Also das sehe ich schon.
Nee, ich meine so diese Trend-Recaps. Gab es doch früher immer so, als TikTok noch wirklich jetzt noch Dancing war.
Gibt's ja jeden Monat. Und auch vom Jahr, doch.
Bin ich gerade in der richtigen Bubble.
Ist am Start.
Anyways, wie stelle ich sicher, dass ich eben diesen Zeitgeist, dass ich am Puls der Zeit bin, dass ich das alles mitbekomme, rechtzeitig mitbekomme?
Drei Aspekte. Und die machen wir im Schnelldurchlauf. Diverse Teams. Wenn du keine Person hast, die sich mit Fußball beschäftigt in deinem Team und das aber einfach ein riesen gesellschaftliches Thema ist und immer sein wird und Sport generell und du aber wie ich habe gar keine Ahnung von Olympia und Fußball und Border League und Co. Das ist mir so egal. Aber du brauchst halt eine Person im Team, die das sich mit beschäftigt. Wenn du Stimmen nicht am Tisch hast, kannst du auch nicht erwarten, dass du die Stimmen hörst. Mhm. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Zweites Thema ist Tools. Sich auch zu überlegen, können wir uns einen Google Alert für gewisse Keywords setzen? Können wir, da gibt es ganz viele Meltwater, Brandwatch, Social Listening Tools nutzen, um halt zu sehen, okay, hier auf dem Hashtag oder unter dem Suchbegriff haben sich in 3 Tagen 50.000 Videos gesammelt. Maybe something is happening there, so nach dem Motto. Dritte Variante in Team oder dritte Komponente in Team haben, was in der eigenen Bubble auch lebt, beziehungsweise die auch aktiv konsumiert. Also man kann, glaube ich, nicht von einem Head of Finance, der vielleicht 3 Kinder hat und zu Hause vielleicht YouTube wird der relativ affin sein oder vielleicht auch Twitch. Manche in dem stärksten wachsende Zielgruppe auf Twitch sind so ältere Personen, weil die auch Game und jetzt entdecken, dass man das ja auch online machen kann. So, aber solche Leute halt auch zu, der wird sich mit anderen Dingen beschäftigen als die Zielgruppe vielleicht, die man hat. Okay, oder vielleicht beschäftigt der sich gerade mit den genau richtigen Themen. Vielleicht ist das Thermomix-Rezept interessanter als der Brad Summer.
Ja.
Das muss man auch für seine Marke klar irgendwie definieren. Und ja, das sind, glaube ich, die cool, Haupt-3 Dinge.
Super.
Ja.
Hast du noch was in deiner Tasche? Wir haben jetzt Guerilla-Marketing, wir hatten Live-Commerce, wir hatten Community versus Discovery.
Um eine Sache kommen wir zu sprechen und du weißt auch schon, um was es geht.
Okay, was kommt jetzt?
AI. Okay. Natürlich. Aber ich habe das auf Emotional AI beziehungsweise Better AI getauft.
Mhm.
Weil, was wir alle nicht sehen können, sind Avatare, die beim Reden stocken. Da hat keiner Bock drauf. Also diese ganzen Projekte, diese Lil McHalers, diese Virtual Influencer, diese Nura heißt sie, glaube ich, aus Deutschland und Co., die haben alle jetzt ein Stück weit funktioniert. Es gibt so 1-2 Best Cases, aber alles andere...
Ja.
It's dead. So. Und man sieht halt auch, die Interaktion lässt danach, die Engagement Rates gehen da runter und Co. Was wir aber sehen, ist zum Beispiel, dass durch die Revolution von wie AI mittlerweile funktioniert und was die Plattform selber auch anbieten, Stichwort TikTok Symphony.
Insane.
Ich war letztens erst wieder bei TikTok und habe einen Try-on-Haul gesehen. mit so Kleidern und Shoes und whatever. Und ich war so, this is a haul. Ja. Also das war so, ich war so, okay, it's going somewhere. Aber eben, weil die Plattform es auch integrieren direkt in dein Cycle. Du hast, ich habe das letztens mal im, also TikTok Symphony, du machst 5 Videos zu einem Produkt als Werbeanzeigen, spielst du in deinem Ads Manager ein und dann sagt der, kreier mir ein 6. und du sagst Try on Haul und er macht halt damit, kreiert dir halt ein Try on Haul. Das heißt, the death of UGC. The death of klassischen UGC.
Finally.
Nein, aber ja, dieser klassische UGC-Content, du wirst niemals Creator ersetzen können, die Emotionen aufbauen, die eine eigene Reichweite haben, die Leute abholen können, die Geschichten erzählen können, die gutes Storytelling betreiben können, die dabei emotional Leute binden. Das wirst du niemals ersetzen können. Das ist ja auch eine Craft und ein Skill, das zu können, auch als Marke. Aber was du ersetzen kannst, ist die klassischen UGC-Ads mit hier ist mein H&M Try-on-Haul. Kleid 1, Kleid 2, Kleid 3, Shop Now. Und das haben wir ja in den letzten, wie viele Ads haben wir gesehen mit, ich benutze das seit 2 Monaten und ich liebe diesen Rasierer. Ne, also das ist horrible. Rauf und runter. Aber weil es funktioniert hat.
Weil es extrem
gut funktioniert hat, nutzt sich das ab und sind diese Abnutzungseffekte schon da und merken Marken mittlerweile, dass sie unfassbar viel UGC brauchen, um diese Effekte zu erzielen, die sie früher erzielt haben. Ja, dadurch wird nämlich UGC jetzt auch wieder teurer, weil man nicht mehr nur 10 Assets braucht, sondern 500.
Ja.
So. Und da dieser klassische UGC 2-Knopfdrucke Thema vorgeben, automatisiert.
Ja, spannend. Also A, beruhigt mich das ein bisschen. Ich sehe das nämlich auch so und ich kann die ganzen UGC-Faces auch nicht mehr sehen. Ich glaube, ich finde, es ist eine unglaubliche Arbeit auch einfach, die dahinter steckt.
Voll.
Ne? Und wie viele Rebriefs du dann teilweise hast und es ist alles so ersetzbar und austauschbar. Ne? Also ob ich jetzt Monika S., Luisa V. oder Eileen M. da sitzen habe, no one cares.
Ja, und 500 UGC-Creator heißt halt auch 500 Briefing-Mails.
Und 500 Euro pro Person inzwischen, ja.
Ja, ne? Eben. Das, also, genau. Es ist nicht mehr cheap, ja. Es lohnt sich nicht mehr. Du brauchst die große Masse. Es wird durch AI alles
cool.
Einfacher. Vielleicht eine Sache noch zu AI. Leute müssen sich auch mit den aber das haben wir jetzt 500.000 Mal gehört. Wir müssen Prozesse optimieren, uns mal anschauen, welche Teile besser, schneller, effizienter mit AI werden können.
Richtig.
Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht unbedingt 5 Stunden drauf eingehen. Und ich bin auch kein AI-Dude.
Nee, ich
also,
auch nicht.
Also ich nutze AI sehr viel in meinem Arbeitsalltag. Ich habe da, glaube ich, viel umgestellt, aber I'm not the
expert. Da laden wir nochmal Matthias Rossini ein.
Genau.
Ne? Matti!
Sehr
okay,
gut.
Hans. Ja. Die 2 Fragen, ganz kurz. Die wichtigsten Fragen.
Ja.
Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir haben beide ein Anschlussmeeting.
Ja.
Was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kampagne, Creator-Kollaboration, Creator-Produkt.
Oh, sorry. Swearing.
Das ist scheißegal. Ich bin immer gern swearing.
Was ist das Geilste, was ich gesehen habe? Ich habe das schon auf LinkedIn geteilt, das ist auch schon ein Stück her, aber es fällt mir gerade ein. Thom Baumarkt.
Ja.
Die haben eine, die machen so Podcast-Snippets auf Social, auf TikTok und Co., wo die einfach Leute die haben auch im Baumarkt einfach einen Tisch, wo ein Mikro steht und dann sagen der, hi Daniel, was machst du? Und er sagt, ich kaufe 3 Blechschrauben.
Ja.
Und es ist so geil.
Ich find's auch phänomenal.
Und die Person, die das macht, also generell diese Creatorin, ich glaube, es ist eine interne Mitarbeiterin, die sie da haben dafür, die macht das Bombe. Also
geil.
Gutes Best Practice für passende Brandfaces aufbauen, weil das ist auch so eine 40-jährige Monika könnte das auch sein, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber Turmbaumarkt,
ne?
Top.
Ja, ja, das ist mal das etwas andere Street-Interview.
Ich glaube, es ist Turm.
Könnte man fast nennen. Ja, alles gut.
Ja.
ja. Und wer soll nach dir auf diesem wunderschönen grünen Stuhl sitzen?
Oh, da haben wir...
Nee, jetzt musst du nochmal jemanden aus dem Ärmel schütteln. Ne?
Ihr habt schon heftig die Bubble abgekratzt. Ich mach mal Ambitious. Hier sitzt nächstes Jahr Philipp Westermeier.
Oh, okay.
Und ihr solltet auch mal jemand aus einem digital, also einen richtig großen D2C-Player haben. Sowas wie Amorelie, Amazon. Sowas finde ich mal noch spannend. Und Plattform könntet ihr euch auch mal anschauen. Leute, dass ihr Leute von Plattform hier habt. Denise von Snapchat, Heiko von Meta. Dennis von TikTok, that
Mike
would be amazing. Und Großkonzerne vermisse ich auch noch mehr.
Okay.
Also nicht nur so Nö, ihr hattet schon. Nee, so richtig Großkonzerne, die aber auch einen guten Job machen. Simon Preuß von L'Oreal kann ich euch empfehlen. Ganz viele. Ja.
Hans, ich hätte nicht so viel erwartet. Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt richtig, wirklich, ja. Also vielen Dank, dass du da warst. Das war ein perfektes Mic Drop. Es hat wie immer phänomenal Spaß mit dir gemacht. Danke für deine Zeit und für den ganzen wertvollen Input.
Ich freue mich sehr. Danke euch.
Ciao.
Ciao.
Ihr Lieben, kurze Werbepause. Ich habe euch wieder einen Hund mitgebracht, diesmal aus dem Hamburger Tierheim, und zwar Elfi. Elfi ist weiblich, ungefähr 50 cm Schulterhöhe, beige mit weißen Abzeichen und hat unglaublich schöne knallblaue Augen. Sie ist super freundlich zu Bezugspersonen, ein bisschen vorsichtig und schüchtern noch bei Fremden, muss noch viel lernen, das heißt, sie muss noch ein bisschen Grundgehorsam lernen und wird tatsächlich auch nicht zu Kindern vermittelt, einfach weil sie sehr, sehr stürmisch ist. Kennt hauptsächlich das Leben auf der Straße, aber kann auf jeden Fall zu einem ganz, ganz tollen und vor allem wunderhübschen Familienhund werden. Wenn ihr Interesse an Elfi habt, dann guckt einfach auf der Seite vom Hamburger Tierschutzverein nach. Ihr Lieben, das war's mit der zweiten Trendfolge. Ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz viel mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bitte, bitte lasst uns mal Feedback da. Leute, das Jahr ist fast zu Ende. Ein Jahr Social Vita. Wir brauchen eure Rückmeldung. Wovon wollt ihr mehr sehen? Wovon wollt ihr weniger sehen? Was geht euch auf die Nerven? Und worauf habt ihr richtig Bock? Wir freuen uns drauf. Wunderschönen restlichen Tag, morgen Abend, wann auch immer ihr uns hört.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita, immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita, immer aktuell.